This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu Inside Wall Street, Ihrem Finanzpodcast direkt aus New York. Mein Name ist Sabrina Kessler, ich bin Börsenkorrespondentin und Gastgeberin dieses Podcasts, für den wir heute ein Börsenspezial für Sie vorbereitet haben. Denn die Lage an den Märkten ist ja mittlerweile so dramatisch und die Stimmung vieler Anleger so verunsichert, dass wir uns dachten, wir machen heute mal eine ganz spezielle Sonderfolge zum Ausverkauf hier an der Wall Street. Mit dabei sind wie immer der Börsenexperte Jens Korte und die USA-Kennerin Heike Buchter, die uns beide heute sehr spannende Insights zur Großwetterlage an den Märkten, vor allen Dingen aber auch zur US-Wirtschaft geben werden. Denn diese unsicheren Wirtschaftsprognosen sind ja mit ein Grund dafür, warum die Anleger aktuell so nervös reagieren. Und damit will ich Sie eigentlich auch gar nicht länger warten lassen und würde sagen, let's start mit dieser vierten Folge von Inside Wall Street.
Hey there, Dave. Let's kick it off with the market here because we are looking at a very tough day across the board. You can see the Dow off over 1,100 points right now, on track for its worst day since at least 2020.
A pretty significant milestone, right? This bear market territory that the markets have now touched at this point. Something that experts had been predicting for weeks. It is here.
There are years, unfortunately, when equities go down, and I could paint the scenario where this is one of those years where we just stay down.
Man kommt aktuell kaum dran vorbei an den vielen, vielen Schlagzeilen rund um den Absturz an den Börsen.
The bigger picture is we're starting to see the tip of the iceberg of a problem, and the problem is a recession.
Got inflation fears out there. That is one of just many worries weighing on the averages.
Is a market that deserves to be hated.
Für viele Anleger waren die letzten 5 Monate also eine echte Zitterpartie. Inflationssorgen, steigende Zinsen und eine Wirtschaft, die möglicherweise bald schon an Dynamik verliert. All das spielt mit rein in diese Ausverkaufsstimmung aktuell, die irgendwie kein Ende zu finden scheint. Der Monat April war hier in den USA übrigens der schlechteste Börsenmonat seit der Finanzkrise. Und was den S&P 500 angeht, tja, da gab es in den letzten 100 Handelstagen nur 12 Börsentage, in denen der Index von Handelsstart bis zum Schluss im Plus notieren konnte. Viele Anleger fragen sich deshalb nicht zu Unrecht, wie lange geht das denn noch so weiter? Und um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, habe ich mich mal mit meinem Kollegen Jens Korte zusammengesetzt. Der ist natürlich auch kein Hellseher, hat aber schon einige Krisen miterlebt in seiner Zeit als Börsenexperte. Also für dich, Jens, ist das, was wir da aktuell sehen, alles andere als neu. Und trotzdem ist dieser Abwärtstrend ja schon irgendwie bemerkenswert. Und wenn wir uns allein mal die Daten und Fakten dazu ansehen, dann ist dieser Zusammenbruch an den Märkten mittlerweile sogar stärker als der vor 2 Jahren, als die Corona-Pandemie begonnen hat. Also vielleicht kannst du uns ganz schnell zum Start hier einmal die ganze Dimension kurz einordnen.
Ja, also wir hatten jetzt zuletzt den S&P 500 7 Wochen in Folge im Minus und das war für den S&P die längste Verluststrähne seit 2001. Und was war 2001? Das war alles noch so die Phase vom Platzen der Internetblase. Und der Dow Jones, der ist jetzt 8 Wochen in Folge gefallen und das ist sage und schreibe die längste Verluststrähne seit 1932. Also klar hatten wir zwischendurch Phasen, die heftiger waren an der Börse, wo es stärker mit den Kursen nach unten gegangen ist, aber eben rein jetzt was die Länge dieser aufeinanderfolgenden Durchsträhne sozusagen anbelangt, sind das doch schon historische Momente, die wir hier gerade erleben.
Und wenn ich mir so das ein oder andere Börsenbarometer mal ansehe, dann deutet ja doch vieles auf extreme Angst. Merkt man diese Nervosität aktuell eigentlich auch auf dem Börsenparkett, wenn man mit den Tradern oder den Market Makern dort spricht?
Ja, man merkt das schon, dass die Jungs teilweise etwas ratlos sind. Und wenn ich sage Jungs, dann tut mir das leid, aber das ist nun mal so. Es gibt eigentlich momentan keine Frauen mehr auf dem Parkett und wirklich viele gab es da auch noch nicht. Aber eben, die Jungs sind teilweise schon ein bisschen ratlos, wobei die jetzt auch nicht panisch sind und ihr Gesicht in ihren Händen vergraben. Sabrina, das nun mal ganz am Rande. Ich weiß noch, das war in der Zeit der Finanzkrise. Da haben die Jungs dann teilweise Wetten abgeschlossen auf dem Parkett. Parkett, weißt du, wenn die Kurse wieder richtig gepurzelt sind, und dann waren die ganzen Fotografen da vom Wall Street Journal, von der New York Times, von Associated Press und so weiter, und dann haben die Jungs teilweise Wetten abgeschlossen, wer am dramatischsten guckt, damit er dann am nächsten Tag irgendwie auf der Titelseite zum Beispiel vom Wall Street Journal ist, aber eben im Moment muss man schon sagen, die Verunsicherung ist schon groß, und also einige Händler, mit denen ich rede, die sind teilweise auch etwas fassungslos, wie stark es mit manchen Aktien nach unten geht, obwohl die Nachrichtenlage da teilweise gar nicht so dramatisch ist.
Wobei dieser Ausverkauf ja oft auch positiv gewertet wird. Also da heißt es ja dann immer so schön, wenn die Stimmung bereits quasi so tief gesunken ist, dann kann es ja eigentlich kaum noch schlimmer kommen. Sprich, die meisten Investoren sind raus aus Aktien, haben einen relativ hohen Cash-Anteil, was ja dann wiederum dafür spricht, dass eigentlich viele wieder mit dem Investieren starten könnten oder dass zumindest der Boden, wie man ja sagt, irgendwie gefunden ist. Siehst du das ähnlich? Haben wir aktuell schon die tiefsten Tiefs gesehen?
Es ist natürlich immer schwer, jetzt genau den Zeitpunkt zu messen, aber also ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du gesehen hast, aber also ich habe das Gefühl, und ich habe auch mit ein paar Leuten an der Börse drüben gesprochen, die teilweise noch nicht kapituliert haben, die noch im Markt sind und einfach auf die Wende hoffen. Und ich habe mit den Händlern gesprochen, habe gesagt, naja, aber wenn ihr alle eben noch dabei bleibt sozusagen und noch nicht rausgeht, woher sollte dann der nächste Schub kommen? Also woher sollte dann das Geld kommen, um dann sozusagen den nächsten, sagen wir jetzt mal, Bullenmarkt zu zünden? Also ich habe eben noch nicht das Gefühl, dass die Leute schon das Handtuch geworfen haben. Und das würde dafür sprechen, dass sich diese Schwächephase, die wir momentan haben, um es mal nett zu formulieren, noch einige Zeit hinzieht. Klar können wir immer mal auch einen Zwischenspurt haben, aber ich glaube noch nicht, dass der Spuk schon vollends vorbei ist.
Das sehe ich tatsächlich ähnlich, und zwar vor allen Dingen, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Investitionsquoten aktuell sind, sieht man vor allen Dingen bei den Privatanlegern, dass sich noch sehr, sehr viele an ihre Fonds und Aktien klammern. Also da haben eben bei weitem nicht so viele Menschen verkauft wie zum Beispiel die großen institutionellen Investoren. Nur muss man ja auch sagen, dass so ein Privatanleger natürlich etwas anders auf das eigene Depot schaut als vielleicht ein großer Hedgefonds, der einige Millionen oder Milliarden Verluste im Zweifel schon irgendwie verkraften kann. Viele andere, gerade die jetzt vielleicht auch in der Corona-Pandemie an die Börse gekommen sind, für die ist das jetzt der erste große Crash. Da kann man schon mal kalte Füße bekommen und wird dann vielleicht auch gerne alles hinschmeißen, weil man nicht weiß, oh, geht der Markt jetzt nochmal nach oben oder wie geht das weiter? Wie geht man denn da so mit so einer Börsenphase um? Du hast da jetzt auch schon einige hinter dir. Was rätst du Anlegern da im Zweifel?
Ja gut, also ich meine, also in der Tat ist es so, dass tatsächlich viele Kleinanleger auch noch they stay put, also die sind noch nicht wirklich aus dem Markt rausgegangen. Was ich aus meiner Erfahrung letztendlich sagen kann, ist, und ich bin ja kein Investmentbanker, nur weil ich Finanzjournalist bin, heißt das nicht, dass ich jetzt der super Anlageberater bin. Aber was ich gesehen habe, ist, dass langfristig sind viele Aktien dann letztendlich wieder zurückgekommen und haben sich dann auch über das, oder hat es sich gelohnt, in der Aktie investiert zu bleiben. Auf der anderen Seite sind wir in einer Phase, wo ich schon denke, dass wir so viel Übertreibung haben, dass manche Firmen und manche Unternehmen vielleicht komplett vom Markt rausgespült werden. Und da wäre es dann eben schlecht, in dieser Aktie drin zu bleiben. Aber es ist schon eine unheimlich schwierige Phase im Moment. Und ich glaube, die große Frage wird sein, ob wir eine Rezession verhindern können oder nicht. Ich habe das neulich mal gesehen, in alten Bärenmärkten sozusagen, also wenn die Kurse um mehr als 20% vom Hoch fallen, wenn wir Bärenmärkte hatten ohne eine begleitende Rezession, dann haben wir einen Abschlag gesehen im S&P so um die 20%. Das heißt also, wir hätten dann mehr oder weniger das Gröbste gesehen. Wenn aber Rezession und Bärenmarkt aufeinandertreffen sozusagen, ist es in der Vergangenheit mit den Kursen eher um über 40% nach unten gegangen. Also danach hätten wir dann quasi jetzt Halbzeit, und da würde noch einiges an Kursverlusten auf uns zukommen.
Vor allen Dingen, du hast es ja auch eben schon angesprochen, bei den Unternehmen, die sowieso schon ein wackeliges Geschäftsmodell haben oder wo wir inzwischen große Abschläge sehen, bei Firmen, die letztes Jahr zum Beispiel ihren Börsengang haben, sind ja viele inzwischen hart abgestraft worden. Aber vor allen Dingen auch all jene Aktien, die ja im Zuge dieser GameStop-Rallye letztes Jahr so gefragt waren, Meme-Aktien wie eben GameStop, AMC, BlackBerry, die sind ja damals richtig durch die Decke geschossen. Und ich habe vorhin gesehen, JP Morgan zum Beispiel oder Morgan Stanley hatte herausgefunden, dass quasi quasi alle Gewinne, die im Zuge dieser Rallye eben stattgefunden haben, und die waren ja nicht unwesentlich, da ging es ja teilweise um hunderte Prozent nach oben, dass diese Gewinne alle wieder abgegeben worden sind, viele inzwischen auch im Verlustbereich liegen. Was sagt das denn vielleicht aktuell auch über den Markt aus? Oder anders gesagt, wie riskant ist es denn aktuell, auf risikoreiche Aktien zu setzen?
Ja gut, also momentan sind wir ganz klar in einem Risk-Off-Umfeld. Also niemand will große Risiken eingehen. Deshalb geht es ja nicht nur mit einigen spekulativen Aktien nach unten, sondern zum Beispiel auch mit Kryptowährungen, wo wir auch massive Abschläge gesehen haben. Aber ich denke, was halt die momentane Phase schon so ein bisschen unterscheidet, zum Beispiel auch vom Bärenmarkt, den wir vor 2 Jahren gesehen haben, der kürzeste Bärenmarkt in der Geschichte war, was jetzt in diesem Umfeld ganz anders ist, ist, dass eben die Geldpolitik nicht mitspielt, sondern ganz im Gegenteil, wir befinden uns in einem Umfeld von steigenden Zinsen. Geld wird latent wieder teurer, und du hast die Firmen angesprochen. Viele Firmen haben sich unter anderem deshalb halten können, weil Geld nichts gekostet hat, weil wir in Europa negative Zinsen haben, weil wir in Europa mehr oder weniger null Zinsen hatten. Aber wenn jetzt eben Geld auf einmal wieder teurer wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann das eine oder andere Unternehmen komplett aus der Kurve wirft.
Deswegen investieren ja auch viele, zumindest die großen Investoren, aktuell auch eher in defensive Branchen, Substanzwerte, Qualitätsaktien, wie man das immer so schön nennt. Aber das ist ja letzten Endes schon so ein bisschen wie Fahren mit angezogener Handbremse. Also da wird ja schon sehr auf Sicht gefahren und geschaut, was kann ich mir leisten, was schmiert im Zweifel nicht ab. Aber wie lange wird uns denn diese Phase noch begleiten? Du hast es eben schon angesprochen, der kürzeste Bärenmarkt ging gerade mal einen Monat. Gibt es aktuell Referenzwerte oder irgendwelche Anzeichen dafür, wie lange uns diese Phase noch erhalten bleibt? Reden wir da von Wochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahren?
Na gut, also ich meine, im Schnitt geht so ein Bärenmarkt um die 337 Tage oder sowas in etwa. Also das sagen wir einfach ein Jahr, das ist im Schnitt so. Natürlich hatten wir Bärenmärkte, die länger gingen, Bärenmärkte, die kürzer waren. Und was ich vielleicht auch noch wichtig finde, ist, woran wird der Bärenmarkt, der Startpunkt von so einem Bärenmarkt gemessen? Das ist im Prinzip das Datum des letzten Hochs. Das wäre für den S&P 500 der 3. Januar gewesen. Also dann könnte man sagen, da ist der Bärenmarkt schon losgegangen. Von da aus dann, also jetzt im historischen Schnitt gerechnet, ein Jahr. Das würde also bedeuten, dass wir dann sozusagen zum Jahreswechsel zumindest rein statistisch diesen Bärenmarkt, wenn er denn dann tatsächlich einer sein sollte, überstanden hätten. Also das, ich denke, wir haben ja auch rein realwirtschaftlich, vor allem auch mit der Inflation, dann haben wir den Krieg in der Ukraine, wir haben Lockdowns in China, die Pandemie und so weiter, sind halt eine Menge Punkte, die zusammenkommen, und so langsam ist jetzt einfach doch durchgesickert, auch an der Wall Street, dass das ganz realwirtschaftliche Probleme sind, und die können dann eben auch von den Börsen nicht komplett ignoriert werden. Wann jetzt genau der Zeitpunkt gekommen ist, um einzusteigen, das weiß niemand so ganz genau, aber was ich von vielen Leuten grundsätzlich höre, ist, das werden noch unruhige Monate, also mindestens bis in den Herbst hinein könnte sich diese unruhige Phase ziehen. Wie gesagt, es kann immer auch sein, dass man eine Zwischenrallye hat, aber eins ist auch klar, ich meine, das wissen viele auch, die uns zuhören und auch eben sich mit Aktien und Aktienmärkten etwas auskennen. Der Sommer ist normalerweise nicht unbedingt die beste Phase für Aktienmärkte.
Diese unruhige Zeit wird uns also wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten, vielleicht bis zum 3. Januar 2023, wer weiß.
Ja, aber Sabrina, lass mich vielleicht da nur noch ein Wort kurz hinzufügen. Ich meine, eins darf man auch nicht vergessen, in gewisser Weise ist das auch Klagen auf hohem Niveau. Wir sind jetzt insgesamt wahnsinnig gut gelaufen an den Aktienmärkten. Wenn man sich mal längerfristige Charts anguckt, 5 Jahre oder sowas, dann ist das jetzt momentan ein größerer Dämpfer. Aber in den letzten Jahren hat man natürlich grundsätzlich auch überproportional gut verdient.
Ja, und das bestätigt ja auch nochmal die These, dass es langfristig gesehen an den Börsen immer nach oben geht. Also ein gutes und vor allen Dingen ein positives Wort zum Schluss. Das finde ich prima, zumal viele Anleger, vor allen Dingen diejenigen, die neu an den Börsen sind, diesen Zuspruch mit Sicherheit gut gebrauchen können. Vielen, vielen Dank dir, Jens, also für diese schnelle Einordnung. Nach diesem Gespräch tauchen wir jetzt noch mal kurz in das wahre Leben ein, nämlich in unseren Alltag hier mitten in New York. Denn genau wie bei Ihnen sind auch bei uns die Preise für ganz normale Dinge wie Lebensmittel, Autos und Dienstleistungen in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Und das hat ziemlich reale Auswirkungen mittlerweile auf die Portemonnaies vieler Menschen hier in den USA. Was das wiederum genau bedeutet, das hat sich mein Kollege Jens bei einem leckeren Mittagessen mal zusammen mit unserer USA-Expertin Heike Buchter angeschaut.
sauce and barbecue.
Hi, how are you? Could I get a lemon over rice, please?
Salad?
Please, yeah.
Thanks.
White sauce?
Yeah, white sauce and hot sauce, please.
Mild hot, really hot?
I get real hot, please.
Real hot?
Yeah.
Right?
Okay, thank you. Have a good one.
Hallo Jens, na, hattest du dir was zum Mittagessen geholt?
Ja, ja, klar, ich war wieder da bei meinem kleinen Essensstand da hier um die Ecke vom Büro. Lamb over Rice, also eben schönes Lammfleisch auf Reis mit ein bisschen Salat dabei. Ich habe $6 jetzt dafür gezahlt. Das ist natürlich immer noch ein super Preis für ein Lunch, aber ja, vor ein paar Wochen habe ich noch $5 gezahlt.
Ja, aber beschwer dich mal nicht. Ich hatte neulich bei dieser französischen Bäckerei ein Mandelcroissant gekauft und die wollen jetzt stattliche $6,75, also 75 Cent mehr als dein Lamm. Das ist schon irgendwie fantastisch.
Ja, ja, alles für teurer. Also ich habe neulich gelesen, irgendwie, dass überhaupt hier an der Ostküste einige Läden jetzt aufgehört haben, zum Beispiel Krabbenbrötchen anzubieten, einfach weil das so teuer geworden ist oder so schwer geworden ist, Leute zu finden, die quasi die Krabben daraus poolen. Und da kostet dann so ein Krabbenbrötchen teilweise $15. Manche Kunden sind da nicht mehr bereit, das zu zahlen. Das heißt, manche Läden, die bieten das dann entweder gar nicht mehr an oder halt eben zu diesem doch stolzen Preis von $15, was dann vorher vielleicht $10 gekostet hat.
Ja, also ich meine, das ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau bei unseren Krabbenbrötchen und den Mandelcroissants. Aber das sind die Marie Antoinette von Brooklyn. Aber ich finde, es ist natürlich schon ein ernster Hintergrund, so viele essentielle Sachen wie Sprit oder Eier und Fleisch, das ist alles sehr viel teurer geworden in den letzten Wochen allein. Also man merkt es schon, also wenn ich jetzt einkaufen gehe, merke ich schon, wenn ich rauslaufe, habe ich deutlich weniger im Einkaufskorb und noch weniger auf dem Konto. Also es ist für viele belastend.
Ja, das macht sich natürlich dann auch bei der Gesamtwirtschaft irgendwie bemerkbar. Vorhin war ich noch kurz an der Börse, habe mit Louis gesprochen, weißt du, dem Händler, den wir da auch schon lange kennen. Und der meinte, klar, für viele Amerikaner ist das ein Riesenproblem, wenn die jetzt $100 zahlen müssen, um ihren Wagen aufzutanken und vor einem Jahr vielleicht noch $50. Und eben, das wird die Gesamtwirtschaft treffen. Und das kann dann schon auch dazu führen, dass wir hier vielleicht eine Rezession auslösen.
Ja, die Gefahr mit der Rezession, das ist jetzt ja die große Diskussion, ne? Also die Diskussion ist wirklich, kriegen wir eine Rezession, kriegen wir keine Rezession? Ich meine, global ist es ja auch mal sehr unterschiedlich zu bewerten, ne? Also ich meine, in Europa haben wir auch die Inflationsprobleme, aber die sind, glaube ich, ein bisschen anders gelagert als bei uns, das würdest du sagen.
Ja, also ich will mich, ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt da wahnsinnig beliebt mitmachen oder ob ich mich da wahnsinnig beliebt mitmache. Und mir ist schon klar, dass da auch nicht jeder gleich verdient.
Und das nach dem Krabbenbrötchen.
Und das nach dem Krabbenbrötchen auch noch, ja. Aber wobei ich ganz gerne eigentlich Krabbenbrötchen esse. Aber ich glaube hier in den USA, und ich glaube, das verkennen viele in Europa, wie wahnsinnig schlecht viele Amerikaner verdienen und damit wirklich kaum über die Runden kommen. Das heißt nicht, dass alle Europäer auf Rosen gebettet sind, das ist mir schon völlig klar, und mit Hartz-IV-Jobs in Deutschland und so weiter. Aber ich glaube, die Masse an Leuten, die wirklich Probleme haben, obwohl sie arbeiten, über die Runden zu kommen, ich glaube, das wird häufig unterschätzt.
Das haben wir halt vorletztes Jahr gesehen, als die Leute mehr nach Hause getragen haben in ihrem Geldbeutel, als sie quasi Hilfsleistungen aus der Staatskasse bekamen und zu Hause waren und nicht arbeiten konnten. Und da haben sich ja ganz viele, vor allen Dingen Konservative und Libertäre, darüber beklagt, dass die Leute ja dann jetzt auf der faulen Haut liegen würden. Aber man muss natürlich schon sagen, es ist schon peinlich teilweise, wenn du dir überlegst, dass Leute irgendwie 40, 50 Stunden Wochen schieben und weniger auf der Hand haben, als wenn sie arbeitslos sind.
Ja. Ja, nehme ich mal mit den Hilfsgeldern, die ja übrigens erst von Trump kamen, aber das kann man natürlich auch nicht laut sagen. Aber da haben manche Arbeitslose dann in der Tat so an die $2,500 pro Monat gekriegt und vorher hatten die vielleicht, was weiß ich, 17 oder 1800. Aber ich denke auch, dass die Debatte ist völlig falsch, dann zu sagen, oh, die liegen dann auf der faulen Haut, wie du schon sagst. Und ich denke auch, der eigentliche Skandal ist dieses Problem der Working Poor in den USA, dass es halt eben Leute gibt, die, wie du schon sagst, so viel arbeiten und damit nicht über die Runden kommen.
Ja, aber eines der Sachen, worüber die Leute sich ja jetzt total aufregen, ist ja, dass sie sagen, ja, wenn man den Leuten nicht so viel Geld gegeben hätte, dann hätten sie nicht so viel gekauft und dann hätten wir jetzt diese Inflation nicht. Aber ich finde, das ist sowas von, es ist schon bemerkenswert, sagen wir mal, wenn Leute gerade jetzt so im Bereich Finanzen oder im Bereich Wirtschaft und Unternehmern, die dann einfach sagen, ja, das hätte man lassen sollen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite haben sie sich alle nicht beklagt, als 2020 die Fed, also die Notenbank, so wahnsinnig viele Billionen, also mit B, in den Markt gepumpt hat, die jetzt letztendlich dafür gesorgt haben, eben auch, dass ganz viele Vermögenswerte abgehoben haben. Da hat sich ja so keiner so wahnsinnig mit Händen und Füßen gewehrt. Aber wo man den Leuten Geld in die Hand gedrückt hat, die das über lange Jahrzehnte irgendwie in der Form gar nicht gesehen hatten, da kamen dann gleich riesen Klagen auf.
Aber eins ist natürlich schon so, und ich meine, das gibt jetzt auch immer mehr Unternehmen, die letztendlich die Teuerung spüren, die bestimmte Probleme spüren und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt eben auf eine Rezession zusteuern, die ist schon tendenziell gestiegen. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, was jetzt eben möglicherweise so eine Rezession dann schlussendlich auslöst.
Naja, also ich hatte ja mal dieses sehr interessante Gespräch, ich denke, das war vor 3 Jahren oder so. Da habe ich mich mit Robert Shiller, der Nobelpreisträger, dem hatten wir ja schon länger Kontakt, schon bevor er so berühmt wurde. Und mit dem hatte ich ein Interview.
Schön, hat er sich dann auch an dich erinnert.
Ja, hat er tatsächlich. Gar nicht abgehoben. Und der hatte zu der Zeit an seinem neuen Buch gearbeitet. Da ging es um Narrativen und Wirtschaft eben, was man sich über Wirtschaft erzählt und wie wichtig das letztendlich ist. Und er meinte damals zu mir, da haben wir nämlich auch über das Thema gesprochen, als das noch gar nicht so relevant war, dass eben auch eine Rezession herbeierzählt werden kann, wenn man so will. Also wenn Leute davon ausgehen, dass eine Rezession kommt und sich das gegenseitig eben erzählen oder berichten oder Anekdoten in der Hinsicht suchen und die eben auch mehr wahrgenommen werden, dann ist das irgendwann eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, ich meine, also ich möchte dem Bob Shiller da gar nicht jetzt unbedingt widersprechen, dass sowas gar nicht sein kann. Auf der anderen Seite höre ich dann teilweise auch immer wieder, das sind wir bösen Medien, das sind wir bösen Journalisten, die Welt dann schlecht reden.
Ja. Ja, wir sind sowieso an allem schuld. Aber eigentlich dachte ich ja, dass Joe Biden an allem schuld ist, also jedenfalls zuletzt.
Ja, so viele von seinen Versprechen hat er zumindest nicht wirklich durchgesetzt. Aber ich meine, gut, Joe Biden, der wird dann ab Herbst, wenn er die Kongresswahlen verliert, mit seiner Partei ohnehin eine lahme Ente sein, eine lame duck. Und dann wird von da aus wahrscheinlich auch nicht mehr viel aus Washington kommen. Aber eben, ich denke, eine Rezession ist möglich. Ob die jetzt sofort kommt, ob die im halben Jahr kommt, keine Ahnung. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt Wirtschaftszyklen, es gibt Phasen, da boomt es und es gibt Phasen, da läuft es halt nicht ganz so gut. Aber was natürlich schon wichtig wäre, und da wäre es natürlich schon schön, eine starke Regierung zu haben, dass man eben auch versucht mitzuhelfen, dass eben diese Ausschläge nicht zu gravierend werden.
Ja, ich glaube, das war einer der Ansätze von Bob Shiller, ist halt eben zu versuchen, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, also um diese Erzählungen, die man über die Wirtschaft eben spinnt oder verbreitet, um die zu managen sozusagen. Also ich glaube, das ist so seine Idee dahinter gewesen, warum ihn das interessiert hat. Aber ich glaube, die jetzige Regierung ist da auch nicht gerade in der Lage, so ein positives Narrativ jetzt irgendwie rauszugeben, wo es heißt, ja, wenn wir jetzt das oder jenes irgendwie in den Griff kriegen, dann springt das wieder an oder es wird sich irgendwie alles zurechtrütteln oder irgendwas. Also irgendwo hat man so das Gefühl, das Vertrauen, das da vielleicht am Anfang mal war, als Joe Biden gewählt wurde, da ist einfach nicht mehr genug davon übrig, um sowas zu reißen.
Aber ich würde denken, du kannst einfach mal einen Selbstversuch machen, Heike, irgendwie. Du kannst ja mal zu deinem Bäcker da gehen und kannst einfach mit deinem Narrativ versuchen, dann irgendwie den Preis für das Mantelhörnchen runterzureden.
Genau, und wenn mir das gelingt, dann kaufst du irgendwie das Krabbenbrötchen und dann haben wir ja schon eine gelungene Mahlzeit.
Und trinken dann ein Glas Wein dazu mit Bob Shiller.
Schön wär's.
Ja, das war es auch schon mit unserer Spezialfolge zu dem aktuellen Auf und Ab an den Märkten. Ich hoffe, dass Sie wie immer sehr viel mitnehmen konnten und wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen oder uns schreiben. Wir versuchen diesen Podcast natürlich mit jeder Woche, mit jeder Folge besser zu machen und sind deshalb sehr gespannt, welche Anregungen oder Ideen Sie für uns haben.